Wir Menschen lieben es, wenn alles an seinem richtigen Platz ist, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Bei den einen sieht das ein bisschen ordentlicher aus, bei den anderen ein bisschen unordentlicher. Aber grundsätzlich lieben wir Menschen es, wenn alles an Ort und Stelle ist. Es gibt die ein oder andere Männerwerkstatt, die genau so aussieht. Oder noch besser. Oder noch aufgeräumter. Und wenn so alles an Ort und Stelle ist in unserem Leben, dann können wir arbeiten. Dann fühlen wir uns sicher, entspannt und fröhlich, um was zu schaffen. Wenn da so Chaos herrscht und ich weiß nicht, wo was ist, dann ist das manchmal ein bisschen schwieriger im Leben. Und ich glaube, dass uns das fast allen so geht, egal ob du eher ordnungsliebend bist oder chaosliebend. Ich glaube, das steckt in uns drin. Meine Frau zum Beispiel ist sehr strukturiert und sehr ordentlich und ich liebe das, weil mir das sehr gut tut. Also ich durfte viel lernen von meiner Frau die letzten Jahre, was das angeht. Und wenn ich meine Frau mal ärgern möchte, dann muss ich einfach nur eine Sache von einem Ort an den anderen stellen. Ich muss einfach nur die Seifen tauschen und dann ist sie verwirrt und wird es umdrehen und das jeden Tag. Oder ich muss mich einfach auf ihren Platz setzen. Dann sind meine Kinder verwirrt. Papa, das ist doch nicht dein Platz, was machst du da? Und meine Frau ebenso. Und bei mir ist es eigentlich genauso. Leute, kommt mich gerade besuchen. Mein Schreibtisch sieht super aus. Also so gut wie lange nicht mehr. Das war nicht immer so. Eigentlich waren da oft viele Zettelstapel und Bücher übereinander und hier aufgeschlagen und da ein bisschen was gemacht und hier noch ein Brief. Aber ich hatte den Überblick über das Chaos. Ich wusste genau, was an welchem Platz liegt. Wenn meine Frau gekommen ist, um den Tisch zu wischen und dann einen Stapel auf den anderen gelegt hat, dann war es vorbei. Dann hatte ich keinen Überblick mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich muss erst mal gucken, wo meine Sachen sind. Wir Menschen lieben es, wenn die Dinge an ihrem richtigen Platz sind. Das geht so weit, dass manche Menschen von uns nicht wissen, ob der Arbeitsplatz, wo sie gerade sind, richtig ist oder nicht. Und das verunsichert. Das bewegt einen, das beschäftigt einen. Man ist in einer Gemeinde, aber fühlt sich vielleicht unsicher oder unwohl oder hat noch nicht seinen Dienst gefunden oder Anschluss und man kommt nicht in die Gänge, weil man sich nicht am richtigen Platz fühlt. Warum sage ich das und was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Ich habe in der Vorbereitung auf Himmelfahrt mir einfach mal alle Bibelstellen zu dem Thema angeguckt. Was wird im Alten Testament angekündigt? Wie kündigt Jesus das Ereignis an, wenn er von den Wohnungen spricht, dass er zum Vater geht? Und wie sprechen die Evangelisten darüber und in den Briefen? Und mir ist aufgefallen, dass Himmelfahrt ganz, ganz viel mit dem richtigen Platz zu tun hat. Und darum soll es heute Morgen gehen. Himmelfahrt und der richtige Platz. Ich bin total begeistert von dem Thema Himmelfahrt und habe gemerkt, das ist ja wirklich wichtig. Das wird in unseren Gemeinden manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ach ja, das ist ja auch noch irgendwo zwischen Ostern und Pfingsten und Weihnachten ist noch dieser Donnerstag, wo ich noch mal früher aufstehen muss. Aber wenn wir genau hinschauen, ist da Faszinierendes passiert. Lasst mich euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber vielleicht lesen wir erstmal den Text. Ein Text, wo das berichtet wird, aus Lukas 24. Lukas 24, ganz am Ende von Jesu Wirken, berichtet Lukas von der Himmelfahrt. Lukas 24, ich lese ab Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie, die Jünger, warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich werde mich heute nicht nur auf diese Stelle konzentrieren, sondern ich werde einige Stellen anschauen, die mir so aufgefallen sind in der Vorbereitung. Und einmal mit euch durchgehen, was heißt Himmelfahrt und was hat das mit dem richtigen Platz zu tun? Die Jünger treffen sich hier nach der Auferstehung von Jesus. Er erscheint ihnen ein letztes Mal und wird vor ihren Augen hochgehoben in den Himmel. Das muss gewaltig ausgesehen haben. Die Jünger schauen hoch und mich hat das so begeistert. Das Letzte, was Jesus macht, ist, er segnet sie. Habe ich entweder vergessen? Oder ich habe es noch nicht gesehen bisher, aber das war für mich neu. Das Letzte, was Jesus getan hat, als er die Erde verlassen hat, war zu segnen. Das Erste, was Gott getan hat, als er die Welt geschaffen hat, als er den Menschen gemacht hat, war, und Gott segnete sie. Das Letzte, was Jesus tut, als er die Erde verlässt, ist, Er segnete sie. Und segnend hat er die Erde verlassen. Und tatsächlich ist Himmelfahrt ein Bild dafür, was für ein Segen Gott uns hinterlässt, was für ein Segen Jesus mit sich bringt. Himmelfahrt bringt ganz, ganz viel Segen mit sich. Alles kommt wieder an seinen richtigen Platz. Zuallererst ist mir aufgefallen, dass Jesus an seinen richtigen Platz kommt. Jesus nimmt seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher wieder ein. Psalm 103, Vers 19, da heißt es, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Wir Christen, wir glauben nicht nur, dass Gott so ein netter Begleiter ist, ein netter Kumpel, der irgendwie ja auch eine Rolle in deinem Leben spielen könnte. Wir glauben, dass Gott der Herr ist. Wir glauben, dass Gott über diesem Universum thront, dass es niemand Größeres und Mächtigeres und Höheres als Gott selbst gibt. Und die Bibel berichtet von seinem Thron. Sein Thron ist im Himmel aufgerichtet und seine Herrschaft regiert über alles. Nicht nur über dein Leben, nicht nur über Lichtenau, nicht nur über Deutschland, über alles regiert der Herr. Und Jesus war schon immer dort. Er war schon immer beim Vater in der Herrlichkeit. Einmal hat er den Vater verlassen, als er Mensch geworden ist, um aus Liebe für dich und für mich zu sterben, um aus Liebe sein Leben hinzugeben. Und dann ist er gestorben, er ist auferstanden, er ist seinen Jüngern 40 Tage lang erschienen, er hat sie unterrichtet und dann wurde er vor ihren Augen wieder in den Himmel aufgenommen, zurück zum Vater. Und das steht hier so und das glauben wir, dass Jesus nicht im Nirvana gelandet ist. Er hat sich nicht in Luft aufgelöst, er ist nicht ganz gestorben, sondern er ist auferstanden, er lebt und er sitzt gerade jetzt am mächtigsten Platz des ganzen Universums. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Unser herrlicher Gott, nachdem er das Ding mit der Schuld geklärt hat, die Reinigung von Sünden bewirkt hat, hat sich an die rechte Seite der Majestät ganz oben in der Höhe gesetzt. 1. Petrus 3, Vers 22. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus sitzt genau jetzt dort, wo er hingehört. Alles ist ihm untertan. Und wenn man so in die alten Königshäuser guckt, dann war ganz klar der rechte Platz neben dem König der wichtigste Platz im ganzen Land. Dort saßen wichtige Menschen mit Einfluss, mit Macht, mit Autorität. Also wie wichtig ist bitte der rechte Platz neben dem Thron Gottes? Ein gewaltiger Platz. Und dort sitzt er und herrscht. Das ist unser Herr Jesus. Falls du dich fragst, was macht er gerade? Er sitzt dort und er regiert. Er thront am prächtigsten Platz. Und immer wieder zweifeln wir Christen, wenn wir das Leben beobachten, zweifeln wir daran. Hat Gott wirklich alles unter Kontrolle? Kann Gott wirklich helfen? Himmelfahrt sagt ja. Jesus sitzt auf dem Thron. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn nicht alles so läuft, wie ich mir das manchmal erhoffe, da darf ich wissen, dass er alle Macht hat. Aber was macht er da? Eine seiner großen Aufgaben an der rechten Seite vom Thron Gottes, das ist der zweite Punkt, ist, dass er unseren Platz sichert. Jesus sichert unseren Platz. Vor einigen Wochen hat Timo über Judas gepredigt und es hat mich sehr bewegt, nochmal diesen Brief so durchzugehen, den man so schnell überfliegt. Und ein Gedanke, das war eigentlich direkt der erste Vers, der ist mir besonders hängen geblieben. Judas 1. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, er schreibt den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Bei manchen steht, vom Vater geheiligt und in Jesus bewahrt. Das hat mich tief bewegt. Als Kind Gottes bist du ein Berufener, der vom Vater geliebt ist und von Jesus bewahrt ist. Wir Christen, wir kennen uns sehr gut aus mit der Vergangenheitsgnade. Jesus hat damals am Kreuz sehr gnädig uns errettet. Wir kennen uns aus mit der Zukunftsgnade, haben wir gerade gesungen. Da erwartet uns etwas, der Himmel erwartet uns. Aber es gibt auch die Gegenwartsgnade. Die Gnade Gottes, dass er schon jetzt in Jesus uns bewahrt. Er sichert unseren Platz. Als Kind Gottes muss ich mir keine Sorgen um meine Vergebung machen. Siehe letzte Predigt von Jens. Seine Vergebung gilt und sein Kreuz steht. Ich muss mir keine Sorgen um mein Heil oder um meine Errettung machen. Er hat Tod und Teufel besiegt. Seine Vergebung gilt. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat es nicht vielleicht, sondern er hat es. Also Jesus verhilft uns nicht so zur Rettung, sondern er sorgt dafür, dass wir gerettet bleiben. Er sorgt dafür, dass unser Platz sicher ist. Römer 8, Vers 33. Ganz, ganz schöner Abschnitt. Also lest am besten mal das ganze Kapitel. Ich bin hier recht weit am Ende unterwegs, bei Vers 33 von Römer 8. Da werden Fragen gestellt. Und die Frage ist, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Es gibt jemand, der uns verklagen möchte. Es gibt einen Kläger. Und jeder, der mal irgendwie so ein Gerichtsverfahren durchgehabt hat, hier auf der Erde, weiß, das ist nervig. Das kann sich ziehen, das macht was mit einem. Und auch was deine Stellung als Kind Gottes angeht, hast du einen Verkläger. Da ist jemand, der ins Gericht gehen will und dir da was vorhalten und was unterstellen will. Aber Gott rechtfertigt. Wir sind vom Vater geliebt und vom Vater geheiligt. Und Jesus Christus ist derjenige, der sich für uns verwendet. Verwenden heißt, sich für jemand einsetzen oder für jemand Fürsprache zu halten. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, gerade jetzt, und tritt vielleicht gerade jetzt genau für dich ein. Niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Das sind die Verse in Römer 8, die darauf folgen. Nichts und niemand, weder Tod noch Leben, kann uns scheiden von diesem Herrn, von dieser Liebe. Ja, der Teufel versucht das irgendwie immer wieder, die Schuld auszugraben und die Schuld uns vorzuhalten. Der hat eine gute Schaufel, mit der er ordentlich rumschaufeln möchte in deinem Leben. Und der hat einen dicken Aktenschrank, wo der immer wieder Sachen vorziehen möchte, die eigentlich längst erledigt und vernichtet sind. Und dieses Bild mit dem Aktenschrank, das fand ich sehr passend. Habe ich hier und da schon mal benutzt. Das ist tatsächlich aus irgendeinem Gefängnis eine Häftlingskarte, wo notiert ist, wer ist das, was hat der gemacht, was sind seine Schulden. Das wird feinsäuberlich abgeheftet und dann guckt man nach. Ach ja, da war ja was. Oh ja, das und das steht über seinem Leben. Wir Menschen machen es oft genauso. Geschwister können sich super Sachen vorhalten, jahrelang. Eltern können ihren Kindern wunderbar Sachen vorhalten. Du hast ja schon immer. Und seitdem du gekommen bist und das, Kinder genauso gegenüber den Eltern. Ehepaare können wunderbar Sachen in den Aktenschrank einsortieren. Oh, hier ein falsches Wort, hier ein Fehler, hier ein Versagen. Das kommt alles in unsere Aktenschränke rein und zum richtigen Zeitpunkt greifen wir rein und halten es dem anderen vor. Und sagen, gucken, was du schon immer gemacht hast. Hat Gott einen Aktenschrank? Das ist eine gute Frage, können wir nachher ins Gespräch kommen. Was ich in der Bibel lese, ist, dass es einen Schuldschein gibt. Es gibt tatsächlich einen Schuldschein, der gegen dich ausgestellt ist, wo alles notiert ist. Aber Jesus hat diesen Schuldschein genommen und hat das Kreuz genagelt. Er hat bezahlt. Und dass Jesus jetzt gerade zur Rechten von Gottes Seite sitzt, heißt, ich habe bezahlt. Deine Vergebung und dein Heil ist sicher. Egal, wer da irgendwas rauskramen und vorhalten möchte, deine Vergebung ist sicher. Er hat's vollbracht. Er trägt die Zeichen des Kreuzes. Also Jesus selbst beim Vater ist der leibhaftige Beweis dafür, dass nichts und niemand uns trennen kann. Falls du an deiner Rettung zweifelst, dann denk an Jesus, der gerade jetzt beim Vater ist. Und wenn irgendjemand auftritt und dich verklagen will wegen deiner Schuld, dann wird Jesus sagen, aber ich habe bezahlt. Die Akte ist vernichtet. Ich treffe immer wieder Christen, die sehr verunsichert sind, was das angeht. Alte und Junge, welche, die viel sündigen, welche, die ein bisschen weniger sündigen, wenn man das so sagen kann. So oft zweifeln wir daran. Ich habe das und das gemacht. Das kann Gott mir doch nicht vergeben, oder? Dann hör dir die Predigt von Jens letzte Woche nochmal an. Oder ich habe es schon wieder gemacht. Und ich war schon wieder so dumm. Den gleichen Fehler. Das kann Gott doch nicht vergeben, oder? Doch, er hat bezahlt. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Ich musste dabei an ein Kino denken. Stell dir vor, du hast dich verabredet, mit einem guten Freund ins Kino zu gehen und du verspätest dich. Dein Freund sitzt schon da auf den besten Plätzen im Kino. Neben dir hat er eine Jacke hingelegt und hält frei für dich, damit auch ja niemand diesen Platz wegnimmt. Aber immer wieder kommen Menschen und zweifeln das an. Da kommen Leute, die auch vielleicht da sitzen wollen oder jemand, die den Platz streitig machen wollen und sagen, ey, da sitzt doch gar keiner. Doch, doch, mein Freund sitzt da, der kommt aber noch. Ja, ja, das glaube ich dir nicht. Ich glaube, du willst einfach mehr Platz für dich haben. Und jedes Mal, wenn dein Platz angezweifelt wird, wird dein Freund die Karte rausholen und sagen, aber hier steht's. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe für diesen Platz bezahlt, der ist reserviert. Jesus sichert deinen Platz. Und deswegen macht Himmelfahrt Mut, weil der Aktenschrank vernichtet ist und dein Platz steht. Durch die Himmelfahrt hat sich aber noch ein weiterer spannender Platzwechsel ergeben. Und zwar macht Jesus Platz für den Heiligen Geist. Das werden wir an Pfingsten noch ausgiebiger feiern, aber wichtig für Pfingsten war die Himmelfahrt. Jesus musste die Erde verlassen, dass der Heilige Geist kommen kann als unser Beistand. Denn Gott hat die Jünger nicht verlassen und im Stich gelassen. Er hat nicht gesagt, ja, Jungs und Mädels, dann schaut mal zu, wie ihr zurechtkommt. Sondern Jesus hat es angekündigt in Johannes. Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus kurz vor seinem Tod zu seinen Jüngern, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Nicht mehr ich werde euer Beistand sein, sondern ein anderer Beistand. Dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus macht Platz für einen anderen Beistand. Und dieser Beistand ist gewaltig. Mit diesem Beistand kommt Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, kurz bevor er aufgehoben wird in den Himmel, wirklich Momente, bevor Jesus in den Himmel auffährt, sagt er nochmal genau das. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist ist keine Kraft, er ist eine Person und er hat Kraft. Und dieser Heilige Geist ist derjenige, der uns beisteht, der uns von Schuld überführt, der uns hilft, die Bibel überhaupt zu verstehen, der uns verändert von innen heraus, der uns stärkt, der uns ermutigt. Das ist Kraft Gottes, wenn der Heilige Geist in dein Leben einzieht. Und Jesus macht klar, durch den Heiligen Geist hast du nicht einfach nur einen netten Beistand, sondern Gott selbst wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Und dafür musste Jesus Platz machen. Manchmal wünschen wir uns Christen, dass wir zu Jesu Zeiten gelebt hätten. Also ich hätte das schon gern gesehen, wie hat er das gemacht mit den Broten und mit den Fischen. Ich hätte das gern gesehen, wie er auf dem Wasser gelaufen ist. Finde ich total faszinierend. Aber dann denke ich, was wir jetzt haben, ist viel größer. Damals die Leute, die mussten ihre Sachen packen und die mussten Jesus suchen. Wo ist er denn jetzt? Die sind teilweise durch das ganze Land gelaufen, um zu Jesus zu kommen. Ein Zachäus, ein kleiner Mann, konnte nicht gucken, ja, wo ist er denn? Der musste auf den Baum klettern und musste hoffen, dass Jesus genau heute an ihm vorbeikommt. Die vier Freunde mit ihrem gelähmten Freund, die konnten nicht zu Jesus kommen. Da war alles voll im Haus. Die mussten aufs Dach klettern, ein Loch machen und ihn reinlassen. Nikodemus hat sich irgendwann nachts zu Jesus geschlichen. Und was haben wir? Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, dann wohnt Gott in dir. Ohne die Tasche zu packen, ist er in dir. Du hast direkten Draht nach oben, direkten Draht zu ihm. Das Problem ist, leider vergessen wir so schnell, wie schön diese Botschaft ist. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die wir am meisten vergessen. Noch mehr als den Müll rauszubringen oder sonst was, vergessen wir, dass Gott in uns lebt. Mir geht es zumindest so. Als ich mal für 3 Monate in Uganda war, habe ich genau das hier ganz oft gesehen. Wir waren in manchen Gegenden unterwegs, wo es keinen Strom gab, wo es kein fließendes Wasser gab. Und es war wirklich bewegend zu sehen, was da passiert ist. Jeden Tag hat man solche Frauen auf solchen schmalen, eingetretenen Wegen gesehen, wie sie kilometerlang, stundenlang bis zum nächsten Brunnen gelaufen sind. 20 Liter auf dem Kopf, stundenlang. Wie oft müssen diese Frauen sich danach gesehnt haben, das wäre so schön, wenn ein Brunnen genau vor meinem Haus wäre. Oder zumindest ein bisschen dichter. Dass ich nicht jedes Mal so weit laufen muss. Junge Mädels, die Söhne, so oft Kinder schon mit schweren Wassergefäßen auf dem Kopf. Wie oft müssen sie sich danach gesehnt haben? Und wie in Deutschland? Ich wette, jeder von euch hat mindestens 3 Wasseranschlüsse im Haus. Dusche, vielleicht sogar eine Badewanne, Küche, Waschbecken, vielleicht noch mehr. Bei manchen kommt sogar heißes Wasser raus, bei manchen sogar kochendes Wasser. Also es ist ja krass, was wir alles haben in Deutschland. Und wir vergessen, wie schön das ist. Wir meckern immer noch. Wir sind immer noch unzufrieden. Wir haben uns daran gewöhnt. Und ich glaube, genauso haben wir Christen uns an die Tatsache gewöhnt, dass Gott selbst in uns lebt. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist kein gutes Wort. Das ist unglaublich. Das ist ein besseres Wort. Vor ein paar Jahren auf Paddercamp, da habe ich hier und da schon erzählt, da fand ich das so süß. So ein kleiner Junge, der sich ganz frisch bekehrt hat und dann erklärt dem Leiter ihm, ja, und du hast jetzt auch den Heiligen Geist und so. Was? Der Heilige Geist ist in mir drin? Wow! Wann hast du das letzte Mal dich so über den Heiligen Geist gefreut? Ist irgendwie zur Gewohnheit geworden, oder? Geht mir zumindest so. Vielleicht ist bei euch anders. Als Christ darfst du wissen, die Quelle des lebendigen Wassers, Gott selbst, er lebt in dir. Wie schön ist das? Himmelfahrt macht Freude. Himmelfahrt schenkt Sicherheit, weil Gott mit uns ist, bis ans Ende aller Zeiten, bis ans Ende der Erde. Eine Sache, die noch aussteht, die wurde auch schon erwähnt oder besungen, ist, dass Jesus uns eines Tages an seinen Platz holt. Jesus holt uns an seinen Platz. Lass uns mal Apostelgeschichte 1 aufschlagen. In Apostelgeschichte könnt ihr gerne mal das erste Kapitel lesen, da wird auch von der Himmelfahrt berichtet, ausführlich, was davor und danach passiert ist. Apostelgeschichte 1, Vers 10. Also Jesus wurde gerade mit der Wolke, die vielleicht so ein Zeichen für die Gegenwart Gottes ist, vor ihren Augen hinweggenommen. Und dann heißt es in Vers 10, und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Die müssen da total verwirrt und überrascht gestanden haben und gucken nach oben und wissen gar nicht, was passiert hier eigentlich? Was geht hier ab? Und dann erscheinen auch noch 2 Engel, also es wird ja immer unglaublicher. Und diese Engel machen ihnen Mut und sagen, Leute, genauso wird er wiederkommen. Habt keine Angst. Der Geist Gottes wird bis an unser Lebensende unser treuer Begleiter sein. Hier auf dieser Erde. Eines Tages hat er diese Aufgabe auf der Erde erfüllt. Denn dann kommt Jesus, um uns zu sich zu holen. Unsere Tochter tut sich manchmal schwer damit, in die Kinderstunde zu gehen. Ist auch noch ein bisschen schüchtern. Und manchmal klappt das, dass wir mit reingehen und dann irgendwann rausgehen und sagen, liebe Naomi, so wie wir aus der Tür rausgehen, so werden wir, wenn die Zeit vorbei ist, wiederkommen. Wir werden ganz sicher, wenn die Zeit gekommen ist, vor der Tür stehen, um dich abzuholen. Das klappt leider nicht so oft. Aber manchmal klappt es. Und genau das ist die Ermutigung, die ich hier finde, dass wir wissen dürfen, egal was jetzt kommt, egal wie sich das Leben gerade anfühlt, egal wie groß die Last auf den Schultern gerade ist, der Herr wird eines Tages wiederkommen, um dich zu sich zu holen. An seinen Platz, in seine Ewigkeit, in seine Gegenwart. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und das wird herrlich sein. Das wird befreiend sein. Himmelfahrt ist herrlich, oder? Ich glaube, wir unterschätzen diesen Feiertag. Wir behandeln den manchmal so stiefmütterlich. Und ich will dafür beten, dass wir noch mehr begeistert sind von dieser Botschaft, die dahinter steckt. Denn irgendwie kommt alles wieder an seinen richtigen Platz. Jesus kommt an seinen rechtmäßigen Platz. Und er sichert unseren Platz. Er hält frei. Er sorgt dafür, dass wir ankommen. Zudem macht er Platz für den Heiligen Geist, dass der in uns wohnen kann, dass der uns helfen kann. Und wir dürfen wissen, dass er eines Tages wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Wenn das alles stimmt, und davon gehe ich aus als Christ, steht in der Bibel, es ist eine vertrauenswürdige Quelle, wenn das alles stimmt, dann kommen wir zum letzten Punkt und kommen damit so zur Anwendung. Denn Himmelfahrt, das ist nicht ein gemütlicher Sessel. Wir reden viel über Plätze, Stühle und so. Das ist nicht ein gemütlicher Sessel, auf dem ich ausruhen kann. Sondern Himmelfahrt will uns in Bewegung bringen. Jesus ruft uns durch die Himmelfahrt zu, dass wir unseren Platz verlassen. Dass wir aufstehen und in Bewegung kommen. Weil alles an Ort und Stelle ist. Himmelfahrt bringt in Bewegung. Alles kommt an den richtigen Platz. Da haben wir anfangs drüber schon gesprochen. Damit wir mutig und sicher und fröhlich an die Arbeit gehen können. Jesus ruft uns auf, unseren Platz zu verlassen. Lass uns einmal im Schnelldurchlauf die Reaktion von den Jüngern anschauen. Was hat Himmelfahrt mit den Jüngern gemacht? Was ist danach passiert? Markus berichtet in Kapitel 16, Vers 10 und sagt, jene aber zogen aus und predigten überall. Das war dann erst nach Pfingsten, aber er erwähnt es hier schon mal. Und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Lukas schreibt, das haben wir heute schon mal gelesen, und sie warfen sich vor ihm nieder und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und Lukas schreibt nochmal in der Apostelgeschichte, diese alle aber verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Was passiert hier nach Himmelfahrt? Was macht Himmelfahrt mit den ersten Christen, mit den Jüngern, mit dem engsten Kreis von Jesus? Lasst uns von denen lernen. Das führt dazu, dass sie predigen. Die können gar nicht anders, als irgendwann loszuziehen und zu sagen, wow, dahinter steckt eine gewaltige Botschaft. Jesus ist auferstanden, er lebt und er regiert. Und sie warfen sich nieder. Himmelfahrt hat zur Anbetung geführt, dass sie sagen, das ist wirklich Gott, das ist wirklich der Herr. Es hat zu großer Freude geführt. Da waren Männer und Frauen, die waren ängstlich, die waren am Trauern, die waren verunsichert, die haben sich eingeschlossen und es führte zu großer, großer Freude. Es führte dazu, dass sie alle Zeit im Tempel waren. Die hockten nicht zu Hause, jeder an seinem Computer oder an seinem Handy oder an seinem Auto oder an seiner Nähmaschine oder wo auch immer, sondern die zogen los und die trafen sich täglich im Tempel und beteten an. Die wussten, jetzt ist Zeit, um Gemeinschaft zu haben. Jetzt ist es Zeit, bei den anderen Christen zu sein. Alles andere macht gar keinen Sinn. Und diese alle verharrten einmütig im Gebet. Die hielten zusammen, die beteten. Das macht Himmelfahrt mit den ersten Christen. Gemeinschaft, Anbetung, Gebet, große Freude, Verkündigung. Das sind eigentlich die Grundlagen eines christlichen Lebens. Wenn all das in deinem Leben gerade nicht zu finden ist, dann hast du vielleicht Himmelfahrt noch gar nicht verstanden. Oder hast es gerade gar nicht so vor Augen. Die Himmelfahrtsbotschaft sollte uns vom Hocker reißen. Die sollte uns in Bewegung bringen. Sodass wir mit unseren Herzen und mit unseren Händen uns der Gemeinde und Jesus und den Menschen um uns herum zuwenden. Denn Der richtige Platz, den du suchst in deinem Leben, ist nicht einfach nur ein Platz, sondern der richtige Platz ist unterwegs. Das ist ein Platz mit Rollen. Ich musste auch an diesen Sattel denken. Wunderschön. Der hängt da wunderschön, der Sattel. Wenn man den an ein Pferd schnüren würde, der würde bombenfest sitzen. Da würde mich nichts oder fast nichts aus dem Sattel schmeißen. Da ist sogar so ein Griff dran, ich kann mich festhalten. Ein richtig guter Sattel. Gibt bestimmt noch neuere und bessere Sattel. Aber ein Sattel ist nicht dafür gemacht, um auf dem Holzbalken zu liegen. Ein Sattel ist nicht dafür gedacht, um auf so einem Kinderholzpferd zu liegen, sondern der muss aufs Pferd, damit ich sicher sitze, um in Bewegung zu kommen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild für Himmelfahrt, für das, was Jesus getan hat. Jesus sichert deinen Platz. Jesus bringt alles an den richtigen Platz, dass wir fröhlich und leidenschaftlich ihm nachfolgen. Himmelfahrt ist also nicht nur ein Zuspruch, sondern ein Auftrag. Und den werde ich dort ausleben, wo ich den erhöhten und den auferstandenen Jesus wieder vor Augen habe. Und so möchte ich hier langsam zum Ende kommen mit Hebräer 12, die ersten beiden Verse. Das ist nochmal so die Zusammenfassung. Ich denke, ich habe es ein paar Mal genannt, die Punkte. Was hilft, ist Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, also jede Last, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie geht das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der Auftrag im Text ist klar. Lasst uns unsere Lasten ablegen. Lasst uns unsere Sorgen, unsere Sünden ablegen beim Kreuz. Er hat ja bezahlt. Und dann lasst uns laufen. Also ein christliches Leben ist kein Sofa-Leben, sondern ein Leben in Laufschuhen. Wir sind unterwegs in einem Wettlauf. Und wie können wir diesen Lauf mit Ausdauer laufen? Wie können wir bestehen? Indem wir Jesus anschauen. Nicht indem wir großartige Werke vollbringen, sondern wenn wir Jesus Christus anschauen. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der alles möglich gemacht hat. Den, der das Kreuz erduldet hat, der fröhlich für dich ans Kreuz ging und den, der jetzt aufgefahren zu Rechten Gottes sitzt. Ob du mit Ausdauer nachfolgst, hat ganz viel mit deiner Blickrichtung zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, ob du Jesus vor Augen und Jesus im Herzen hast oder nicht. Die Blickrichtung deines Lebens ändert alles. Ich habe es ganz praktisch beim Laufen damals in der 11. Klasse erlebt. Ich war gerade nicht so fit, hatte eine Verletzung und hatte ich so einen Leichtathletikkurs. Da waren ein paar bessere, ein paar schlechtere Läufer dabei und zwei waren besonders gut. Und ich wollte natürlich mithalten können, konnte ich aber noch nicht, weil die viel besser waren. Und alles, was ich gemacht habe, war, ich habe nicht nach hinten geschaut, ich habe nicht auf mein eigenes Unvermögen geschaut, sondern ich habe diese beiden Typen anvisiert. Ich habe geguckt, wie laufen die, wie atmen die, wie bewegen die sich, wie teilen die sich ihre Kräfte ein, was für ein Tempo laufen die und bin einfach hinterhergelaufen. Und das hat ganz gut geklappt. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Was wir anschauen, das macht was mit uns. Deswegen schau auf Jesus, den auferstandenen und erhöhten Herrn. Und das wird dein Leben verändern. Er bringt alles an seinen Platz, um dich und mich in Bewegung zu bringen. Amen.